KI-gesteuerte Raketen zerstören russische Panzer. Aber künstliche Intelligenz ist zu blöde, ein Auto geradeaus zu fahren. Und wo bleibt die KI-gesteuerte Katzenklappe? Dank KI-Unterstützung konnte Moderna in 63 Tagen seinen Corona-Impfstoff entwickeln. Und KI hilft ukrainischen Soldaten bei der Abwehr russischer Panzer. Doch ein Auto geradeaus auf der Autobahn steuern kann KI noch immer nicht. Und Millionen Katzenbesitzer warten noch immer auf die KI-gesteuerte Katzenklappe, die den stupenden Tiger aussperrt, wenn er mit Beute heimkommt. Wo stehen wir also heute beim Thema KI? Mit unserem Gast Dr. Andreas Braun mache ich den KI-Reality-Check. Andreas Braun ist Geschäftsführer bei Accenture Deutschland und CTO Data und AI für Europa. Damit, liebe Hörerinnen und Hörer, begrüße ich Sie zu einer weiteren Ausgabe unseres Podcasts Tech Talk von Computerwoche und CIO. Mein Name ist Jürgen Hill. Ich bin Chefreporter Future Technologies bei der Computerwoche. Hallo Herr Braun, schön, dass Sie heute bei uns sind.
Herr Hill, vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, hier sein zu dürfen.
Ich freue mich ebenfalls und hoffe, dass wir jetzt eine sehr interessante Diskussion zum aktuellen Stand der KI-Entwicklung haben. Herr Braun, meine erste Frage, wie schon in der Anmoderation angedeutet. Auf der einen Seite kann eine KI-gestützte Rakete einen Panzer im Gelände verfolgen, aber auf der Autobahn ist die KI nicht in der Lage, ein Auto geradeaus zu steuern. Wie kommt es zu diesem Paradoxon?
Ja, naja, geradeaus steuern auf der Autobahn funktioniert ja tatsächlich sehr gut und einfachere Situationen, die gleichförmig verhalten im autonomen Fahren, sind tatsächlich längst kein Problem mehr, sind es übrigens schon lange nicht. Das Problem sind die Fälle, die nicht trainiert wurden, die ganz selten vorkamen, sogenannte Longtail-Probleme, eher im Stadtverkehr, eher wo völlig unerwartete Situationen plötzlich kommen und da gibt es Herausforderungen. Tatsächlich ist die Rakete, die auch gar nicht gerade fliegt, sondern im hohen Bogen ins Ziel einschlägt, da vergleichsweise einfach, denn sie hat nur die Herausforderung, ein Ziel, das vorher identifiziert wurde, nachzuverfolgen und präzise zu erkennen und auch von Ähnlichem zu unterscheiden. Das ist aber gelöst und seit einiger Zeit eben relativ leicht möglich.
Sie unterscheiden gerade zwischen komplexen Situationen und relativ einfachen Situationen. Das führt mich aber zu einem noch wieder irgendwo zu einer Art Paradoxon. Ich meine, auf der einen Seite bauen wir Kameras wie die Nikon Z9 mit einer intelligenten Motiverkennung, aber auf der anderen Seite sind wir nicht in der Lage, eine intelligente Katzenklappe zu bauen, wo die KI beispielsweise erkennt, ob jetzt mal ein Stubentiger irgendeine Maus oder sonstiges Viehzeug im Maul hat und stolz nach Hause bringen will. Was ich natürlich als Besitzer nicht will.
Ja, verstehe ich. Ja, tatsächlich kostet die Nikon Z9 ja ungefähr 7.000 Euro mit Objektiv. Also das würde dann in der Katzenklappe wahrscheinlich auch funktionieren. Aber Spaß beiseite, ich glaube, eine Katzenklappe, die das leisten kann, die kann man ohne weiteres einstweilen bauen. Ich vermute, dass der Markt und das Interesse nicht da ist. Aber die Technologie ist da und was ich Ihnen empfehlen kann, die TU München hat so KI-Praktika, die iPraktikums, wo man sich sowas bauen lassen kann. Ich glaube, die kriegen das hin. Und auch mit Basismitteln und auch unter 7.000 Euro.
Da müsste man ja vielleicht direkt mal für die Volkshochschulen anbieten. So einen Kurs, anregenden Kurs zum Katzenklappen bauen mit KI. Aber Spaß beiseite. Von Ihnen kenne ich den Ausspruch, Digital Disruption has pushed 52% of Fortune 500 out of business since the year 2000. AI will be even more disruptive. Wo sehen Sie denn das disruptive Potenzial der KI im Business?
Ja, also wir unterscheiden vier Dimensionen der Disruption, wie Technologie Geschäftsfelder verändern kann. Die erste Dimension ist, wie ich mit Technologie, unter anderem KI natürlich, Wachstum erzeugen kann, also neue Kunden gewinnen kann oder Neugeschäft erzeugen kann. Das sehen Sie zum Beispiel bei so Vorschlagsmechanismen im Internet, die Amazon und andere Firmen machen. Kunden, die dies kauften auch das. Das führt dann oft dazu, dass man eben mehr in den Warenkorb dazu fügt. Und umso besser natürlich die Daten und die KI sind, also umso besser die Vorschläge sind, desto eher kauft man das dann. Das sind also die Wachstumsdimensionen. Zweite, das ist die einfachste, ist Produktivität und Effizienz. Also Dinge, die wir immer schon tun, einfach viel schneller und effizienter tun. Und das sehen Sie auch bei den Digitalunternehmen, die eben in Logistik und in anderen Dingen sehr, sehr stark sind und sehr schnell vorankommen. Hier ist auch sozusagen das sogenannte auf Deutsch Low-Hanging Fruit, wo man üblicherweise sehr schnell Erfolge bei Unternehmen erzielt, wo man Prozesse, die sowieso schon existieren, einfach viel schneller und billiger macht. Die dritte Dimension sind diese Themen, wo ich regulatorische Prozesse optimiere. Die haben wir extra genommen, das ist auch irgendwie Effizienz, aber das sind so viele und da gibt es so viele Möglichkeiten und so viele Herausforderungen, vor allem in den regulierten Industrien, Life Sciences, Pharma, Finanzdienstleistungen und so weiter, dass da der Hebel einfach auch noch sehr groß ist. Und worüber wir immer sprechen, aber wo es am schwierigsten ist, echte Erfolge zu kriegen, ist die vierte Dimension, die sogenannten Moonshots oder die großen neuen Innovationen, neue Geschäftsmodelle. Da haben wir vielleicht eine Liste von 20 über alle Industrien hinweg und die sind sehr, sehr schwer zu etablieren. Auch Google hat ja jahrelang gebraucht, ein Geschäftsmodell zu finden, wie man mit Suche, die man kostenlos abgibt, tatsächlich auch Geld macht. Das hat Jahre gekostet und das war dann eben die Werbung. Und das ist oft schwierig und kommt dann erst über die Zeit aus den ersten drei Dimensionen und aus den technologischen Möglichkeiten, die man damit geschaffen hat.
Erlauben Sie mir diesbezüglich eine Nachfrage? Hätten Sie denn vielleicht ein oder zwei Beispiele? Sie hatten Google erwähnt, was für Sie solche Moonshots sind?
Ja, also Moonshot ist ja immer, dass ich im Prinzip mit den technologischen Innovationen Geld verdiene an einer Stelle, an der es vorher gar keinen Markt in dem Sinn gab. Also was völlig neu ist, das sind so diese ganz großen Sachen, also was weiß ich, das iPhone, das irgendwas total revolutioniert oder Musik über das Streaming oder Videostreaming, das die Videokassetten erzeugt. Das ist für die klassischen Industrien ein bisschen schwerer zu finden. Und da muss ich dann ja auch ein Geschäftsmodell draus finden. Worüber wir immer sprechen, ist autonomes Fahren. Das ist auch deswegen Moonshot, weil es eben auch sehr kompliziert ist und immer noch nicht so richtig angekommen ist, wo dann Unternehmen wie Volkswagen gerade darüber nachdenken, dass wenn der Kilometer autonom gefahren wird, dann muss ich halt ein paar Euro bezahlen an VW, die dann wieder an die Software- und Hardwarehersteller, die da mitarbeiten, auch Lizenzen bezahlen muss. Sozusagen, ich bezahle also, während ich es nutze. Das ist aber noch nicht etabliert. Wir haben andere Moonshots entwickelt, wie wir zum Beispiel für die Versicherung im Prinzip Abkommen von dem, dass man eine Prämie abschließt für ein Jahr und dann ist alles versichert, was man unter dieser Prämie abschließt, so dass man das agiler macht. Das nennt sich dann Mikroversicherung oder Sliced Insurance, wo ich sage, während ich mich auf den Flughafen zubewege, erkennt mein Telefon, dass die Dinge, die ich da mitnehme, auch versichert werden können. Und wenn ich dann wieder zurückkomme, dann werden die Dinge nicht versichert. Und das ist heute recht leicht möglich, weil sich viele Dinge, Geräte, wie zum Beispiel Laptops oder Digitalkameras, per WLAN oder Bluetooth mit dem Telefon verbinden und ich dann auch ein Wissen darüber habe, was da dabei ist. Und das sind dann so Sachen, wo ich tatsächlich Geld verdienen kann, weil es einen Mehrwert erzeugt für den Kunden. Aber ich muss diese Dinge erst im Markt etablieren. Das heißt, ich brauche genug Leute und das ist oft ein langer Weg.
Wenn ich Ihren Gedanken zu Ende denke, gerade das Versicherungsbeispiel, könnte das dann in letzter Konsequenz bedeuten, dass mir die KI beispielsweise, wenn sie erkennt, dass ich jetzt in Urlaub fahre, mir dann automatisch noch eine Gepäckversicherung womöglich dann für mein
Genau.
Reisegepäck im Auto abschließt?
Genau. Wir haben da also in meiner früheren Rolle bei einer großen Versicherung einen Prototypen mit der Universität gebaut und mit 300 Leuten getestet. Und das funktioniert tatsächlich. Also das Telefon kann ja in den Kalender schauen, sieht, dass sie einen Flug haben, weil da haben sie dann eine Notification dafür. Und aus diesen Mustern ergibt sich durchaus die Erkenntnis, dass sie jetzt wegfliegen. Und daraus kann man sehr viel ableiten. Man kann die Dinge, die sie mitnehmen, versichern oder zumindest anbieten zu versichern. Sie können dann einfach mit so einem Swipe auf dem Telefon bestätigen oder nicht bestätigen, ob es ihnen wert ist, das zu versichern. Sie sehen auch gleich die Prämie. Und Sie können natürlich auch alle Dinge, die Sie da noch in dem Urlaub, Reisegepäck und vielleicht sogar Auslandskrankenversicherung, alles gleich effizient mit anbieten. Und während Sie noch im Taxi oder im Zug sitzen, können Sie mit dem Daumen sozusagen die Sachen an- und abwählen. Und das funktioniert technisch sehr, sehr leicht. Und der Markt entsteht natürlich erst dadurch, dass genug Kunden auf sowas aufspringen. Das Geschäftspotenzial übrigens in dem Beispiel für die Versicherung ist sehr einfach und klar, weil das liegt daran, dass dieses Life Insurance relativ interessant sind kommerziell. Das haben wir ausgerechnet. Aber es ist halt auch eine technologische Herausforderung, die erstmal bewältigt werden muss und eine Akzeptanzherausforderung.
Sie sprechen gerade einen interessanten Aspekt an, die Akzeptanz von KI-Lösungen. Also ich kann mich noch erinnern, zu Beginn der KI-Diskussion wurde so in etlichen Medien die Angst vor einer selbstentscheidenden KI geschnürt. Wo stehen wir denn beim Thema Artificial General Intelligence?
Ja, das ist ein guter Punkt. Ich glaube, Artificial General Intelligence ist ja auch übrigens unter Wissenschaftlern sehr umstritten. Es gibt, Jan LeCun hat erst kürzlich jetzt argumentiert, dass er glaubt, die gibt es auch bei Menschen nicht. Also domänenübergreifendes Wissen. Das ist eine Definitionsfrage. Ich glaube, die gibt es schon, denn Sie und ich können eine Sache lernen und dann auf was ganz anderes anwenden. Und dazu brauchen Sie auch kein neues Studium oder keinen Kurs oder keinen, der Ihnen sagt, wie das geht. Menschen sind da gar nicht schlecht, Tiere zum Teil auch. Und ich glaube, das gibt's, aber ich glaube, das sind extreme Hürden noch nicht gelöst technischer Art. Also wir kennen ja so Beispiele, wo man die Berechnungsgeschwindigkeit im menschlichen Gehirn, um bestimmte Dinge zu erkennen oder Entscheidungen zu treffen, ist unwahrscheinlich hoch. Und wir wissen tatsächlich nicht, wie man mit einer Maschine, die ähnlich wenig Energie verbraucht wie ein Mensch, solche Sachen hinbekommen. Ich glaube, dass sich die Frage auch gar nicht stellt. Also was eben die Wissenschaft im weiteren Sinne zu argumentieren scheint, ist, dass das im Moment technisch nicht gelöst ist, wie Artificial General Intelligence funktioniert und damit auch nicht in Sicht ist, was gar nichts heißen muss. Aber es kann auch heißen, dass es 100 Jahre dauert oder nie kommt. Aber ich glaube, das ist gar nicht so relevant, denn mit den Dingen, die wir heute können, haben wir erstens gar kein so großes Problem, effiziente und tolle Lösungen zu bauen. Und zweitens sehe ich auch diese Selbstentscheidungs Angst gar nicht, denn so blöd das klingt, Maschinen sind leichter zu überwachen als Menschen. Das heißt, wie ein Mensch, ein Sachbearbeiter oder Sachbearbeiterin in einer Bank die Kreditentscheidung fällt, das ist nachher so leicht gar nicht mehr nachzuvollziehen. Und Menschen haben ja auch Bias und Verzerrungen und Vorurteile überall. Bei Maschinen kann ich das immerhin wunderbar nachvollziehen, wie es dazu kam. Und ich kann auch statistisch und methodisch herausfiltern, ob es einen Bias gibt und das in jeder Entscheidung dokumentieren. Das ist relativ einfach, weil ja alles elektronisch und datengetrieben ist. Übrigens auch für Deep Learning. Da haben Sie mal das Beispiel gesehen, das wir mit der Columbia University gemacht haben, wo man auf den verschiedenen Schichten zeigt, warum Entscheidungen zustande kommen. Und das kann man relativ leicht danach nachvollziehen, wie es zu der Deep Learning-Entscheidung kam.
Also sollten wir uns vielleicht eher an den Gedanken gewöhnen, dass KI für uns ein weiteres Supporting-Tool ist.
Genauso sehe ich das. Ich glaube, dass KI ein sehr mächtiges Werkzeug für Menschen sein wird, dass es uns ermöglicht, Dinge, die langweilig sind und wo wir alle wissen, stupide Aufgaben machen Menschen viele Fehler. Sie, ich können nicht 20 Stunden lang ganz was Blödes tun. Das wird die Qualität der Arbeit immer schlechter und vielleicht sollten wir es auch gar nicht tun. Manche Aufgaben, die hochwichtig sind, wie zum Beispiel bildgebende Verfahren in der Medizin auswerten, da ist es eben sprichwörtlich oder wortwörtlich tödlich, einen Fehler zu machen und auch einen Ermüdungsfehler oder Langeweilefehler hilft da nicht. So, und das kann KI sehr gut vorsortieren, nachsortieren. Niemand hat gesagt, dass kein Mensch da jemals wieder drüber sieht. Denn was Sie von KI mal bekommen, ist eine statistische Wahrscheinlichkeit und manchmal ist die nicht gut genug. Das heißt, wenn ich eine medizinische Entscheidung treffe für eine Operation, wird das sicherlich nochmal ein Team sogar von Ärzten und Ärztinnen drüber schauen. Aber das Vorsortieren und das Herausfiltern, wo denn wahrscheinliche Punkte sind, das können Maschinen wunderbar. Und wenn wir auf ganz simple Fälle gehen in Banken und Versicherungen für Geldwäsche. Das ist auch sehr schlecht, wenn ich einen Geldwäschefall oder einen Betrugsfall übersehe. Und das passiert, witzigerweise kann man das sehr schön zeigen, Menschen leichter, wenn sie gelangweilt sind als Maschinen. Und man kann die Maschine ja so einstellen, dass sie mehr Fälle findet als also mehr False Positives findet. Und die können sich dann Menschen anschauen. 10 Fälle kann jeder nachkontrollieren oder jedes Team nachkontrollieren. Aber 20.000 Transaktionen am Tag bei einer Bank, das ist anstrengend.
Das ist sofort nachvollziehbar. Ich kenne vom Bitkom-Präsident Achim Berg den Ausspruch, wer KI ignoriert, verspielt seine langfristige internationale Wettbewerbsfähigkeit. Haben Sie ein paar Beispiele, wo der KI-Einsatz im Business bereits klar erkennbare Fortschritte gemacht hat? Oder welche Branchen sind das auch vor allem? Sie hatten ja vorher schon teilweise Medizin und Ähnliches erwähnt.
Ja, manche Branchen tun sich relativ schwer mit der Akzeptanz von KI-Lösungen. Da gehört gerade Medizin dazu. Die sind sehr interessiert, aber man ist da doch sehr an den Gott in Weiß gewöhnt. Da geht es auch um viel Geld und viel ärztliche Macht und Entscheidungshoheit. Da passiert noch nicht so viel, wie man das vielleicht gerne hätte. Tatsächlich die Industrien, die stark unter Druck stehen, machen mehr. Also die stark datengetrieben sowieso schon sind, wie Banken und Versicherungen. Banken und Versicherungen kriegen Strafen dafür, dass sie zum Beispiel die angesprochenen Geldwäschefälle oder so nicht aufdecken. Das heißt, das Interesse ist sehr hoch, hier eine möglichst hohe Aufdeckungsquote zu haben, eine möglichst geringe Fehlerrate zu haben. Und da passiert deswegen fast durchgängig, gerade in den regulatorischen Themen, etwas mit großen Erfolg. Also die Werkzeuge sind wesentlich besser, als was man vorher manuell hinbekommen hat. Und da hat sich auch keiner beschwert, weil kein Mensch wirklich scharf drauf ist. Sie müssen sich auch vorstellen, was dann übrig bleibt, was die KI nicht lösen kann, sind die spannenden Fälle. Und die macht man als Mensch auch wieder gerne. Aber den langweiligen Fall, Herr Hill hat 12 € überwiesen für was weiß ich, ein Mittagessen, das, das kann die Maschine auch. Also diese Sachen sind sehr, sehr erfolgreich und generell alles, was im datengetriebenen Bereich ist. Wir haben auch sehr viel im Produktionsumfeld. Also zum Beispiel, wir machen für einen Automobilhersteller oder für mehrere Automobilhersteller Qualitätschecks, wo wir sagen, wir müssen unbedingt feststellen, dass sicherheitsrelevante Bauteile nicht kaputt gehen. Und da gibt es ganz tolle Methoden, einstweilen mit ultraviolettem Licht und anderen Kameras, die eben nicht normales Licht aufnehmen, festzustellen, ob Haarrisse oder teilweise werden die sogar geröntgt, die Bauteile, um festzustellen, ob in kritischen Bauteilen Fehler sind durch die Produktion, dass man die vorher aussortiert. Die werden dann auch nicht alle weggeworfen, sondern erstmal aussortiert und von Menschen nachkontrolliert. Aber es ist, wir haben bei einem München Automobilhersteller einen Fall gehabt, da wird ein Teil im Motor eingebaut, wenn das kaputt geht, ist es nicht nur teuer, sondern da muss alles zerlegt werden und es ist aufwendig. Und das Bauteil kostet nur 1 € oder sowas. Aber es macht wahnsinnig viel Sinn, ein fehlerhaftes Bauteil nicht einzubauen. Und solche Sachen bringen unheimlich viel Geld oder sogar Sicherheit. Und da ist KI sehr erfolgreich. Das geht auch in so Sachen wie Lackqualitätsüberprüfung und all diese Sachen. Was wir auch sehen, interessanterweise, ist, dass einstweilen und durch Corona getrieben selbst in Deutschland kleinere und mittelständische Unternehmen aufsatteln. Wir haben zum Beispiel für einen Pumpen- und Rohrhersteller eine Lösung gebaut und das sieht man mal, wie pragmatisch der Mittelstand ist. Die kriegen zehntausende Aufträge pro Woche per E-Mail. Und die Aufträge sehen oft so aus, dass ein Handwerker etwas mit dem Handy fotografiert und daneben einen Zettel legt mit dem sozusagen der Auftragsbeschreibung. Der macht ein Foto von einem Rohr und sagt, ich brauche davon auf dem Zettel 5 Stück und oder 5000 Stück oder was auch immer. Und das ist dann eine Kombination aus Handyfotos, handgeschriebenen, gefaxten, alles kommt rein in E-Mails. Und der Hersteller konnte einfach die Flut an E-Mails, insbesondere in der Pandemie, nicht mehr beantworten. Und wir haben eine sehr, sehr einfache KI mit Bordmitteln in Microsoft Azure als Plattform gebaut, alles von Haus aus verfügbar, können andere Clouds zum Teil auch, wo das dann gefiltert wird und dann nur in Mail-Verzeichnisse geschrieben wird, wo man sagt, das sind dringende Aufträge, das sind nicht so dringende Aufträge, hier weiß die KI gar nicht, was es ist und hier sind wir der Meinung, das ist eigentlich eine Spam-Mail und um das zu sortieren, vorerst mal am Anfang nur nach Dringlichkeit. Und dann auch nach Inhalten, wie was wird eigentlich bestellt, ist es ein Großauftrag oder ein kleiner, kennen wir den Kunden schon oder noch nicht. Und das hat unglaublich geholfen, die Fälle zu beantworten. Und über die Zeit in der Pandemie hat nach wenigen Monaten die Trefferquote der KI 90% erreicht. Das heißt, 90% hat die Maschine so vorgefiltert, dass keiner mehr was dran machen musste. Und das hat natürlich dazu geführt, dass man die Flut überhaupt bewältigen kann.
Das waren jetzt sehr interessante Beispiele, wo uns die KI weitergeholfen hat. Gerade auch Ihr letztes Beispiel mit dem Mittelständler hat mich persönlich sehr fasziniert. Aber schauen wir doch mal in die Gegenrichtung. In welchen Bereichen wurden die Erwartungen in die KI nicht erfüllt?
Ich glaube, das sind immer so diese ganz großen Dinge, wo man geglaubt hat, tatsächlich als erstes die Welt zu verändern oder zumindest die eigene Welt und das Geschäftsmodell zu verändern und nicht über diese kleinen Schritte nachgedacht hat. Also mich hat ganz am Anfang, als ich bei Accenture in der Rolle angefangen habe, mal ein Vorstand eines großen milcherzeugenden Unternehmens gefragt, wie er denn das Google des Joghurts wird. Und das ist mir eigentlich auch nicht eingefallen. Also Joghurt kann ich nicht downloaden und auch nicht als App konsumieren. Da wurde teilweise unendlich weit gezielt und da geht es nicht so leicht. Dieses Inkrementelle von Innovation ist eigentlich das, was es ausmacht. Steve Jobs hat das iPhone aus lauter kleinen Innovationen zusammengebaut und manche sind auch nicht so klein, aber das ist inkrementell passiert und in dem Fall sicherlich schnell und auf einmal, aber aus Schritten. Und ich glaube, so müssen wir hier auch denken. Und dann passieren auch die ganz großen Sachen, wie also auch in der Pandemie, Moderna erkennt die Spike-Proteine des Virus mittels Machine Learning und auf der RNA des Virus. Und definiert daraus dann datengetrieben in einem großen Nvidia, glaube ich, Cluster die Proteine oder mRNA-Definition. Und das ist wahnsinnig schnell. Damit haben Sie, wie Sie eingangs gesagt haben, in 60 oder 63 Tagen den ersten Impfstoff, den Sie überhaupt gemacht haben, entwickelt. Und solche Sachen kommen auch, aber erst nach und nach und auch schrittweise. Und auch Moderna hat 10 Jahre lang ganz andere große Sachen versucht und oder BioNTech, die versuchen ja eigentlich Krebs zu heilen und das haben sie noch nicht geschafft, aber mit Covid kommen sie ganz gut voran.
Ich wollte gerade sagen, im Moment reicht es mir eigentlich, dass sie den Covid-Impfstoff geschafft haben.
Ja, sicher, das war ein großer, ich glaube, das ist auch für die Medizin und generell sehr, sehr interessant, wie schnell das ging. Das hat ja auch keiner geglaubt von den klassischen Pharmakonzernen, dass die da so überholt werden, rechts in 60 oder was Tagen einen Impfstoff entwickeln, jemand, der es noch nie gemacht hat. Ja, selbst das Zulassungsverfahren braucht ja unendlich lange. Und also das hat schon gezeigt, was möglich ist und was Technologie und das ist dann nicht nur KI, da wurden auch Cloud-Dienste genutzt und so weiter. Aber das zeigt auch, wie kleine agile Firmen also dann eben das Spiel ändern können. Und ich glaube, da werden wir noch viel sehen.
Wo wir bei Ändern gerade sind. Mit KI wächst ja auch die Angst oder die Gefahr von Deepfakes. Also das KI, was so ändert, dass wir es nicht mehr nachvollziehen können. Müssen wir uns da wirklich Sorgen machen oder übertreibt da meine Branche dann teilweise in ihrer Berichterstattung unheimlich?
Naja, das ist schon ein Punkt, ja. Also man kann ja, wir stellen ja immer dar, Deepfakes sind ja eine Variante von synthetischen Daten. Und zwar die Form, dass ich sage, ich nehme jetzt das Gesicht eines anderen, zum Beispiel, und modelliere meine Gesichtszugsbewegungen auf diese Daten synthetisch drauf und zeigt dann ein neues errechnetes Bild, das so den Text spricht, den ich spreche, zum Beispiel. Das ist ein klassischer Deepfake. Es gibt ja auch andere, noch weniger schöne Beispiele. Und das ist sicherlich eine Idee, die einen Charme hat, womit man vielleicht was Positives machen kann. Also zum Beispiel eben Filme, wo ich Schauspieler erfinde und so weiter. Oder eben auch Leuten Sachen erzähle, die gar nicht wahr sind. Jetzt stelle ich aber hier die Frage, ich glaube überhaupt, dass Menschen viel kritischer mit Informationen wieder lernen müssen, umzugehen. Viel der Information, und das betrifft vor allem natürlich das Internet, aber durchaus auch die klassische Presse, wo ab und zu etwas reinwandert, was halt einfach nicht stimmt. Das haben wir auch in der Pandemie am Anfang gesehen, wo Informationen kommen, die halt nicht richtig sind, weil man die zu schnell aufgenommen hat. Und ich glaube, der kritische Umgang, den können wir damit wieder lernen als Mensch. Und vielleicht ist das auch eine der Überlegenheiten von menschlicher Intelligenz, dann auch inhaltlich zu bewerten, ob das Bild zu inhaltlich und Text zusammenpassen. Denn was ich schon glaube und worauf wir uns einstellen müssen, ist, dass die Deepfakes auch qualitativ sehr, sehr, sehr viel besser werden, als sie im Moment sind. Das heißt, mit Rechenpower und Grafikleistung werden die sicherlich hervorragend, so dass man sie nicht mehr leicht oder gar nicht mehr ohne technische Möglichkeiten unterscheiden kann. Aber auch technische Möglichkeiten werden uns helfen, auf der einen Seite Deepfakes zu erkennen und vielleicht ist das demnächst im Handy mit eingebaut. Und das Zweite ist, Man muss auch die positiven Fälle sehen. Zum Beispiel, dass ich eben, wenn ich denn eine proteinbasierte Therapie für eine Person berechnet habe, die eben ausweiten kann über synthetische Daten auf andere Personen, dass ich eben nicht mehr für alle die Berechnung machen muss, sondern dass gerade im medizinischen Bereich gibt es viele, viele Fälle im Proteinbereich, die ja sehr, sehr kritisch sind für Gesundheit und auch selbst Dinge wie Krebs. Und wie wir gesehen haben, Covid, wo es auch alles am Ende des Tages mit den Proteinen zu tun hat. Da werden wir unglaublich medizinische Vorteile sehen, die letztlich auf der gleichen Technologie der synthetischen Daten basieren.
Also wäre quasi die Aufgabe für mich als User, als Mensch für die Zukunft im Umgang mit KI, dass ich eine Plausibilitätskontrolle machen sollte,
Ich
oder?
glaube, ja. Ich glaube, das sollte man doch immer, wenn eine Information kommt, die wirklich entscheidend und relevant ist, dann sollte man sich überlegen, ist das richtig? Wenn irgendwo steht, Sie sollten dies und das tun. Ich bringe gern diesen Fall, ich weiß nicht mehr genau, was das war. Da hat Elon Musk getweetet, dass eine bestimmte Firma das absolut Tollste sei. Und ich glaube, entweder hat sich vertippt oder er wurde von der Rechtschreibkorrektur des Handys überlistet und hat den falschen Firmennamen gepostet. Und witzigerweise gab es die andere Firma auch. Und dann haben Millionen von Leuten Aktien da gekauft. Und das finde ich recht amüsant. Wo ich sag, das hat jetzt wenig mit KI zu tun, sondern da ist ein ganz einfach Fehler passiert. Und wenn ich so etwas tue, sollte ich vielleicht nochmal nachdenken, ob das alles sein kann und ob das so Sinn macht. Und wenn ich es nicht tue, pokere einfach, dann ist es wie Roulette. Ja, dann setze ich halt mal auf Rot. Dann ist es hoffentlich eine Summe, die ich verschmerzen kann.
Wir sind gerade beim Fehler machen. Ich meine, um Fehler zu vermeiden, sollte ich lernen. Wie lernt denn eine KI? Oder, weil KI setzt ja voraus, dass Maschinen lernen, aber wie?
Ja, also traditionell ist das überwachte Machine Learning, Supervised Machine Learning, ist so das wie Maschinen lernen, das lernen. Das heißt, ein Mensch sagt vorher, das ist ein Auto, das ist ein Boot, das ist ein Hund, das ist eine Katze oder das sind Proteine auf dem Coronavirus. Und dann lernt die Maschine aus vielen Bildern oder Daten, wie sich das anhand von Features unterscheidet von etwas anderem. Da gibt es dann noch zwei Arten von Algorithmen, also die, wo ich die Features als Mensch, als Data Scientist erzeuge, also die Signale, die hindeuten auf das, was ich zu lernen habe, oder dann eher so der Deep Learning Fall, wo die neuronalen Netze das selbst machen und die Unterschiede herausfinden. Und da können eben Fehler passieren, ja, in beiden Fällen. Und da muss man das immer überprüfen und deswegen hat man ja auch Data Scientists, die eine wissenschaftliche Kompetenz haben. Aber im Wesentlichen war es bisher immer so, dass die Maschine aus dem lernt, was der Mensch ihr sagt. So lernen ja auch ein bisschen auch Menschen. Und dann kommt das Zweite dazu, was Menschen auch ein bisschen haben, ist, dass bestimmte Sachen irgendwie vererbt werden. Also in der Maschine würde es heißen, vortrainierte Modelle, die mitkommen, dass eine Nikon zum Beispiel oder eine andere Kamera schon vorher weiß, so sieht halt ein Hund aus und so sieht eine Katze aus. Und das ist ja weltweit gleich. Das heißt, das kann man mitliefern. Und was nach und nach dazu kommt, ist jetzt, dass Maschinen selbst lernen und während sie leben oder laufen, sozusagen nachlernen und nachschärfen und aus dem, was sie gemacht haben, diesen Belohnungs-Bestrafungsprozess, Zuckerbrot und Peitsche, wie menschliches Lernen ja auch funktioniert oder wie sie ihren Hund vielleicht trainieren oder Katze, dass man sagt, okay, das war falsch, das war richtig und so lernen Menschen und so lernen zunehmend auch Maschinen, dass sie aus den Fehlern auch lernen. Das macht man zum Beispiel, wenn wir wieder auf die simplen Fälle zurückgehen von diesem Pumpen- und Rohrhersteller, diesem Mittelständler, der für einen ganz kleinen fünfstelligen Betrag das implementieren hat lassen mit uns. Da haben wir natürlich auch der Maschine immer nachher mitgeteilt, wenn die Leute das überprüft haben, was falsch war und was richtig und daraus lernt sie wieder. Ja, also den Fehler macht sie dann hoffentlich nicht zweimal, zumindest nicht den gleichen.
Sie sprachen gerade viel von Menschen, brachten auch das Beispiel erwähnten Zuckerbrot und Peitsche beim Lernen. Da lassen Sie mich doch mal ganz naiv fragen: Wie belohne ich eine Maschine für ihren Lernerfolg?
Ja, das ist wahrscheinlich anders als bei Menschen. Maschine hat ja tatsächlich keine Emotionen. Die müsste man erst aufwendig programmieren. Das heißt, einfach durch das Kennzeichnen einer richtigen Entscheidung ist eine Belohnung und Kennzeichnen einer falschen im Wesentlichen, also in dem ganz simplen Beispiel bei dem Pumpenhersteller, haben wir das einfach in verschiedene Verzeichnisse falsch gelernt, richtig gelernt. Und dann schaut sich die Maschine das nochmal an und vergleicht es mit dem, was sie schon gelernt hat und was die Unterschiede waren. Also Belohnung ist da tatsächlich nicht emotional. Bei Menschen ist es sehr emotional, wenn Kinder, das ist, glaube ich, gut untersucht und ich bin da kein Spezialist, aber es hat mir mal eine Spezialistin erklärt, wenn Kinder gehen lernen, dann sind sie, wenn sie die Kinder anschauen, ich habe das bei meinen Kindern gesehen, total begeistert, wenn das Gehen funktioniert. Ja, wenn sie so 2, 3 Jahre alt sind oder wann man Gehen lernt, habe ich auch Fotos von den Kindern, die lachen und sind begeistert, wenn es funktioniert, das Gehen. Wenn sie dann hinfallen, was halt passieren kann, dann weinen sie. Und das ist das Bestrafen, Belohnen. Das tut gar nicht so weh, wie sie weinen, aber das bleibt im Gehirn eben hängen. Diese Begeisterung für das Gehen, wie es richtig funktioniert, und diese Enttäuschung darüber, dass es jetzt nicht geklappt hat. Und dieses Nichtklappen versucht das Kind zu vermeiden und diese Begeisterung aufrechtzuerhalten. Und so funktioniert das im ganzen Leben, dass sie immer versuchen, in diesen positiven Bereich hineinzukommen und das Gehirn steuert dahin. Und so ähnlich versucht man das natürlich mit Maschinen auch zu machen, bloß da sie keine Emotionen haben, ist es ganz simpel, dass ich eben einfach kennzeichne, das war gut, das war schlecht.
Zum Schluss mal ein kompletter Themenwechsel. Wenn Sie in Ihre Glaskugel schauen würde, ich hoffe, sie ist sauber, die Glaskugel, wo geht's denn da in Sachen KI hin? Oder ganz anders gefragt, wann werden Sie in Ihrem fahrenden Auto sitzen und ein Nickerchen dabei machen?
Also ich glaube, wir werden KI weiterhin flächendeckend sehen, mehr unter der Motorhaube. Das heißt, KI wird unglaublich viel breit verfügbar durch günstige, effiziente Dienste, die wir irgendwann so gar nicht mehr richtig wahrnehmen. Da kommen dann so Sachen, dass Türen und Fenster alles richtig machen, Klima schonen, Energie sparen, weil sie Dinge schlau vorhersehen. Und wir werden das gar nicht so richtig merken, dass die Heizung jetzt einfach viel schlauer ist. Und wir werden auch gar nicht merken, dass, was weiß ich, verschiedene Werkzeuge im Computer und im Handy immer mehr lernen kontinuierlich darüber, was wir jetzt eigentlich gern hätten. Eine Meldung unterdrücken, die ich jetzt gar nicht will und so weiter. Das passiert da, funktioniert noch nicht so richtig. Und da passiert viel unter der Motorhaube. Und es wird auch sehr breit verfügbar und günstig. Auch für kleinere Unternehmen werden in der Cloud zum Beispiel KI-Dienste angeboten werden, die für ganz wenige Euro, das haben sie heute schon. Es gibt so Texterkennungsdienste, die kosten fast nichts. Die erkennen sogar Handschrift, die über die Zeilen drüber geschrieben ist. Weiß kaum einer, aber sie können für 0,01 Cent zur Texterkennung bekommen, die ist sensationell gut, die kann sogar meine Handschrift lesen. Und damit haben wir auch zum Beispiel bei einem Münchner Versicherer Riesenerfolge, bei einem kleineren, wo wir gezeigt haben, da all das, was die an Post bekommen, kann die KI besser lesen als die Leute, die es bisher gemacht haben. Also da werden wir viel sehen. Zu dem Auto, ich glaube, das wird auch schrittweise kommen. Also wir müssen uns, glaube ich, von dem Anspruch der Hundertprozentigkeit verabschieden. Wir werden sehr bald haben, oder das haben wir eigentlich schon, dass Autos im Stau und in bestimmten Verkehrssituationen perfekt sich da einreihen und weniger Auffahrfehler machen oder Auffahrunfälle verursachen als Menschen, weil sie dann eben abgelenkt und gelangweilt sind, was ja das Schlimmste ist. Abgelenkt, Handy, auch aufs Handy schauen, da passieren die meisten Unfälle. Und Autos werden auch zunehmend, was sie auch heute schon tun, Fehler des Fahrers korrigieren. Sie haben das mit ESP hat das angefangen, wenn sie ganz, oder ABS, wenn sie was ganz Dummes machen, steuert das Auto doch dagegen. Und das wird immer mehr werden. Dass es komplett von München nach Hamburg fehlerfrei fährt und sie eigentlich die ganze Zeit nur schlafen, das wird länger dauern, wird aber dann gar nicht mehr so wichtig sein. Und wahrscheinlich wird, wenn es dann kommt, auch gar niemand mehr als die große Revolution sehen, weil wir uns schrittweise, das ist immer mein Argument, dem so genähert haben, dass wir den letzten Schritt gar nicht mehr so richtig wahrnehmen.
Vielen Dank, das war ein interessanter Ausblick in die Zukunft und ich nehme für mich auf alle Fälle mit auch Ihren Ratschlag. Wir sollten den Anspruch der Hundertprozentigkeit vielleicht nicht auf jede Lösung, auf jedes Produkt anwenden. Ansonsten fand ich sehr interessant, wie Sie gerade in unserem Gespräch auch KI ein bisschen, ja, ich würde fast sagen, demystifiziert haben. Von daher, Herr Braun, nochmals recht herzlichen Dank für Ihre Zeit. Ich glaube, wir beide könnten hier noch sehr, sehr lange weiter diskutieren, aber die Zeit ist schon wieder rum.
Vielen Dank.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie noch offene Fragen haben, dann schreiben Sie uns gerne eine Mail an podcast@idg.de. Und wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann hören Sie doch auch in unsere anderen Episoden rein. Und wenn Sie keines unserer spannenden und interessanten Interviews mehr verpassen wollen, dann abonnieren Sie doch ganz einfach unseren Kanal. Wir freuen uns auf Sie. Schön, dass Sie dabei waren und bis in 2 Wochen.